Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann und diesen Themen. Klima, Landwirtschaft, Umwelt. Imke Lübbecke vom WWF-Büro in Brüssel sagt gleich, was sie von den neuen EU-Kommissaren hält. Gewünscht CO2-Grenzwerte, gekauft Geländewagen, die IAA und die Klimadebatte. Statt Dienstwagen, das Radleasing wird immer beliebter. Abbau, Atomausstieg, Wettrüsten. Der BUND stellt den ersten Uranatlas vor. Und im Verbrauchertipp eine für alles mit der Handynummer einloggen ohne Passwort. Gestern hat Ursula von der Leyen, bald Präsidentin der EU-Kommission, ihr Personaltableau vorgestellt. Also auch die Frauen und Männer, die sich künftig mit Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft befassen. Das sind ein Niederlander, Länder, ein Litauer und ein Pole. Imke Lübbecke ist beim Worldwide Fund for Nature, WWF, in Brüssel für Klima- und Energiepolitik zuständig. Ich fragte sie heute Morgen, was sie von den Neuen an der Spitze dieser Ressource erwartet.
Ursula von der Leyen, die hat ja nicht nur Namen vorgestellt, die hat vor allem Prioritäten gesetzt und eine Struktur geschaffen in der Kommission, in dem Team, mit dem sie arbeiten will. Und da ist es für uns ein Erfolg und ein großer Fortschritt für die zukünftige Arbeit, dass wir sehen, dass Klima, aber auch Biodiversitäts- und Umweltpolitik unter einem Begriff, nämlich dem neuen grünen Deal, zusammengefasst ist und von einem der Vizepräsidenten, Franz Timmermann, geleitet und koordiniert wird in der Kommission. Das gibt Möglichkeiten, vor allem diese Themen in anderen Bereichen auch zu etablieren, zu integrieren und über die Kommission, über die verschiedenen Bereiche wie Landwirtschaft, Energie, Handel zu koordinieren und damit sicherzustellen, dass wir nicht an der einen Seite was für die Umwelt tun, während wir es an der anderen Seite untergraben. Und das ist ein großer Fortschritt.
Der Grüne Deal hat ja zum Ziel, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Und das ist ja, denke ich, eine kommissionsumfassende Aufgabe.
Ganz genau. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Den haben ja die Minister, aber auch die Staatschefs bereits diskutiert. Und es fehlt jetzt noch eine Entscheidung von allen Mitgliedstaaten für die Klimaneutralität. Es ist ganz entscheidend, dass Ursula von der Leyen sich zum Ziel gesetzt hat, das zum Ende zu führen, diese Diskussion, und als Ziel für Europa, was ihre Politiken beeinflusst und formt, dass sie sich das gesetzt hat. Und wir haben den Eindruck, dass mit der Wahl der Zuschneidung dieses Ressorts, nämlich zu sagen, wir haben einen grünen neuen Deal, dass sie damit eine gute Struktur, eine gute Grundlage geschaffen hat.
Die gemeinsame Agrarpolitik liegt demnächst beim Polen Janusz Wojciechowski. Wie grün soll oder muss sie werden, denn Klimaschutz und Nachhaltigkeit spielen ja auch hier eine Rolle.
Landwirtschaft ist ja ein Sektor, der beiträgt auch zu der Erwärmung unseres Klimas. Gleichzeitig spielt die Landwirtschaft, kann ja auch eine ganz positive Rolle spielen, indem sie eine wichtige Funktion hat, auch unsere Böden intakt zu halten. Sie gestaltet unsere Landschaften, aber sie hat eben auch enorme Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Und es geht jetzt darum, zu gucken, wie beide Ziele, nämlich gesunde Nahrungsmittel zu produzieren und auch dabei nicht unser Klima und unsere Umwelt zu belasten, wie wir das verbinden können. Aber natürlich ist auch die europäische Agrarpolitik in einem Reformprozess. Und da hat man Möglichkeiten, das Geld, was die Landwirte bekommen, noch mal stärker an Umweltauflagen zu binden und zu sagen, wie können die Böden, wenn wir sie bewirtschaften, auch dazu beitragen, dass wir Kohlenstoff, also Humus anreichern und damit auch Kohlenstoff in unseren Böden anreichern, dass wir die Artenvielfalt schützen und den Arten Raum geben. Und diese Fragen können wir jetzt noch anders beantworten und anders unterstützen in Europa im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik.
Wie soll den Herausforderungen des Klimawandels begegnet werden? Das ist ja übernächste Woche Thema beim UN-Klimagipfel in New York. Welche Impulse können aus der EU-Kommission kommen?
Ja, Sie haben es vorher schon genannt, die Klimaneutralität, dass Europa sich dazu verpflichtet, klimaneutral 2050 spätestens. Wir denken, es muss noch eher passieren, nämlich 2040, dass sie sich dazu verpflichtet, das ist ein Riesenschritt. Dann haben wir unser langfristiges Ziel. Und dann spricht man von Backcasting, nämlich zu sagen, was müssen wir denn jetzt heute tun, damit wir in 2050 da sind? Und da gibt es einiges, was auf den Weg gebracht wurde, nämlich die Erneuerbaren und die Effizienzrichtlinien aus Brüssel und auch die Klimagesetzgebung. Aber all das ist eben noch nicht ausreichend in den Bemühungen, tatsächlich auch Klimaneutralität zu erreichen. Das heißt, wir müssen eine gute Implementierung haben von diesen Instrumenten. Und da sind wir mittendrin, indem die Klima- und Energiepläne von den Mitgliedstaaten entwickelt werden und Ende dieses Jahres zur Kommission geschickt werden müssen. Da muss ganz viel Energie reingesteckt werden, Erneuerbare und Effizienz stärker zu implementieren. Aber es muss auch eine Diskussion stattfinden, was müssen wir eigentlich bis 2030 tun über die jetzigen Ziele hinaus. Denn die reichen nicht, die bringen uns nicht zur Klimaneutralität.
Das war Imke Lübbecke vom Brüsseler Büro der Umweltorganisation WWF zu einigen der vorgeschlagenen neuen EU-Kommissare. Die internationale Automobilausstellung in Frankfurt hat in diesem Jahr viel von ihrer Internationalität eingebüßt. Toyota, Mitsubishi, Rolls-Royce, viele ausländische Hersteller sind gar nicht gekommen. Nur noch 4 statt wie vor 2 Jahren 7 Messehallen sind belegt. Die Klimadebatte hat die IAA eingeholt. Eindrücke von Thomas Wagner.
Vor dem Frankfurter Messegelände heute Vormittag gut ein Dutzend Aktivisten der Deutschen Umwelthilfe sagen, die Autoindustrie nehme den Klimawandel nicht ernst und die Gesundheit der Bürger auch nicht.
Also wir stehen hier vor einem großen aufblasbaren Auto mit der großen Aufschrift Dieselabgase töten. Dem Auto kommen große Dieselrußwolken raus.
Ich habe hier einen Mundschutz am Hals hängen, weil Dieselabgase schädlich sind beim Einatmen.
Auf dem Frankfurter Messegelände. Nahezu alle Autohersteller beteuern, dass sie die Sache mit dem Klimawandel sehr wohl ernst nehmen. Ola Kelinius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG.
Die Gründer unserer Firma waren Architekten einer neuen Mobilität ohne Pferde. Unsere Aufgabe ist heute die individuelle Mobilität ohne Emissionen.
So oder so ähnlich hört sich das bei allen noch auf der IAA verbliebenen Autoherstellern an. VW-Vorstandsmitglied Helmut Brandstätter.
Volkswagen hat sich dazu verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden. Mit sauberen Elektroautos aus sauberer Produktion.
Hört sich alles gut an, das Problem ist nur, derzeit verdienen die großen Hersteller ihr Geld zum größten Teil noch mit Fahrzeugen, die alles andere als klimafreundlich sind.
Derzeit ist die Gelddruckmaschine der SUV. Ein Drittel der Neuwagen in Deutschland sind SUV und bei den großen SUVs sind natürlich die Margen noch besser als bei den kleinen.
So Professor Ferdinand Dudenhöfer, Leiter des Center Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen. Das Problem, solche SUVs, also die PS-starken Geländewagen, sind einerseits des Autobauers Liebling, stoßen andererseits aber hohe Werte des Klimakillergases CO2 aus. Und das kollidiert mit den Klimazielen der Europäischen Union, die zukünftig deutlich geringere CO2-Durchschnittswerte für die Modellpalette eines Herstellers vorschreibt. Will heißen, die hohen CO2-Werte der SUVs müssen die Hersteller durch abgasärmere Modelle ausgleichen. Dazu gehören vor allem Elektroautos. Und von daher stecken hinter der Begeisterung der Autohersteller für ihre neuen E-Autos ganz handfeste finanzielle Interessen, klammert Ferdinand Dudenhöfer. Denn
wenn man es nicht macht, verliert man Geld, denn ab 2021 gibt es strenge CO2-Vorgaben und wenn man die nicht erfüllt als Konzern, dann kann es Milliardenzahlungen kosten.
Hier die SUVs, die aber die Kassen der Autohersteller klingeln lassen, da die Elektroautos, die der Hersteller vor milliardenschweren Strafzahlungen an die EU bewahren sollen. Genau dies stellt diejenigen nicht zufrieden, die derzeit vor dem IAA-Messegelände demonstrieren, gegen SUVs für sauberere Autos. Aus Sicht von Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, müsse der Gesetzgeber vor allem der zunehmenden Zahl von SUVs in den Städten Einhalt gebieten.
Stadtpanzer haben nichts in deutschen Städten zu suchen. Sie belasten das Klima. Wir stellen uns das so vor, dass bei Fahrzeugen oberhalb der 130 Gramm CO2 eine stark exponentielle Zusatzsteuer erhoben wird.
Eine von mehreren Forderungen, die Umweltschutzorganisationen rund ums Messegelände der IAA dieser Tage immer wieder erheben. Mehr oder weniger laut. Und die Reaktion der Automobilindustrie?
Ich habe Respekt für diese Aktivitäten, denn kann nachvollziehen, dass es manche Menschen eben auch die Nachteile der bisherigen Mobilität spüren und an den Pranger stellen.
Sagt Wolf-Henning Scheider, Vorstandschef des Autozulieferers ZF.
Allerdings zeigt diese IAA Lösungen mit elektrischer Mobilität, CO2-Reduzierung bis zu null. Und insofern lade ich die Aktivisten ein, sie sollen auf die Messe kommen.
Vor der Messe sind sie schon. Und immerhin, Daimler-Chef Ola Källinius will mit Grünen-Chef Robert Habeck auf der IAA über saubere Autos und über die Mobilität der Zukunft streiten. Dabei war Källinius bereits im Vorfeld zu einem bemerkenswerten Zugeständnis bereit.
Ein wirksames Mittel wäre ein Preis für CO2.
Die IAA und die Klimadebatte, Thomas Wagner berichtete. Öfter mal das Auto stehen lassen. Immer mehr Menschen probieren aus, wie es ist, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Und das kann in den Wunsch münden, vom Chef ein Dienstfahrrad statt eines Dienstwagens gestellt zu bekommen, als Leasingmodell. Radleasing in Schleswig-Holstein. Johannes Kulms stellt das Konzept vor.
Auf den ersten Blick sieht das Fahrrad ziemlich gewöhnlich aus, das Monika Strack aus einem kleinen Schuppen hervorholt. Dabei sei es vor allem dieses schwarze Gefährt gewesen, das ihr Mobilitätsverhalten geändert habe.
Das habe ich Maß anfertigen lassen, weil ich relativ klein bin und 26 Zoll haben wollte. Das gab es von der Stange nicht.
3.600 Euro würde das E-Bike normalerweise auf dem Markt kosten, sagt die 48-jährige Immobilienfachwirtin, die bei einer Kieler Hausverwaltung arbeitet. Doch Monika Strack hat das Fahrrad nicht gekauft, sondern über ihren Arbeitgeber geleast. 65 Euro zahlt sie dafür jeden Monat als Rate, inklusive Fahrradversicherung. Nach 3 Jahren kann sie das Rad für 10% des Restpreises kaufen.
Also 350 Euro dann ankaufen.
Beim Besuch eines Fahrradladens war Strack auf eine Broschüre zum Fahrradleasing gestoßen. Zusammen mit einer Kollegin gelang es ihr, ihren Chef Robert Langen zu überzeugen, auch in dem Hausverwaltungsunternehmen mit 23 Beschäftigten die Möglichkeit zu schaffen.
Also das waren pro Arbeitnehmer, glaube ich, 3 Unterschriften, die ich leisten musste.
Bike-Leasing wird immer beliebter in Deutschland. Längst gibt es verschiedene Anbieter, die für Unternehmen die Diensträder organisieren. Zum Beispiel Jobrad, Eurorad oder Bike-Leasing.
Dann schließen wir mit dem Leasing-Ausgeber einen Vertrag. Der Arbeitnehmer geht zu irgendeinem Kooperationspartner des Leasing-Ausgebers, sucht sich ein Fahrrad aus, was ihm gefällt. Das muss, glaube ich, mindestens 500 Euro kosten sozusagen, aber ein vernünftiges Fahrrad kriegt man darunter eh nicht. Nach oben gibt es fast keine Grenzen.
5 seiner Mitarbeiter nutzten inzwischen das Leasing-Angebot, obwohl dieses erst vor einem halben Jahr eingeführt wurde. Geschäftsführer Robert Lang hat sich für das Leasingmodell entschieden, das auch die meisten anderen Firmen wählen. Er zieht die monatliche Rate vom Bruttolohn seiner Mitarbeiter ab.
Einfach so jetzt on top pauschal allen Mitarbeitern das zu schenken sozusagen, davon halte ich eigentlich nichts, weil es eben auch Kollegen gibt, die das einfach nicht in Anspruch nehmen wollen für sich, weil sie kein Fahrrad fahren oder eben kein gutes Fahrrad haben, sich gerade erst eins gekauft haben. Und insofern, das machen wir nicht, aber im Zuge von Gehaltsverhandlungen, das eben mit in den Pott zu schmeißen, das machen wir auf jeden Fall.
Erst am Vortag habe ein Bewerber beim Gespräch auch nach dem Thema Bike-Leasing gefragt. Langen sieht sich bestätigt, dass ein Dienstfahrrad inzwischen auch die Mitarbeiterbindung stärkt. Kann. Mit dem Umstieg aufs Fahrrad werden nicht nur eine umweltfreundliche Fortbewegung und die Gesundheit der Beschäftigten gefördert. Es reduzieren sich sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber die Sozialabgaben, da der Bruttolohn mit der Einbehaltung der Leasingrate sinkt. Das führt allerdings auch dazu, dass die Beiträge in die Rentenkasse zurückgehen. Henning Bergmann kümmert sich bei Kiel Region um das Mobilitätsmanagement. Ein Anliegen des öffentlichen Unternehmens ist es, den Radverkehr in und rund um die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt zu stärken. Bike-Leasing könne dabei helfen, sagt Bergmann.
Man kann also keine generellen Angaben machen, wie viel jeder jetzt genau spart. Es hängt immer davon ab, was für ein Einkommen habe ich, was für ein Fahrrad möchte ich mir zulegen.
Doch mietbare oder sogar umsonst überlassene Dienstfahrräder reicht nicht aus, um die Leute reihenweise zum Abschied vom Auto zu bewegen, ist Henning Bergmann sicher. Es brauche weitere Maßnahmen, zum Beispiel
die Stärkung des Radverkehrs bzw. Stärkung der Radinfrastruktur vor Ort, das Hervorheben des Radfahrens auf dem Weg zur Arbeit, die Nutzung des Rades auf Dienstwegen, also durch einen, ich sag mal, Wandel der Mobilitätskultur im Unternehmen.
Darauf weist auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub hin. Die großen Arbeitgeber sollten sich politisch stark machen für bessere Radwege, so die Forderung des ADFC, der immerhin eine Loslösung von der Autofixierung auf Seiten der Arbeitgeber ausmacht. Die Kieler Immobilienfachwirtin Monika Strack ist sich nicht sicher, ob sie auch ohne Leasing ein solch teures Fahrrad gekauft hätte. Sicher ist sie hingegen, dass sich durch das E-Bike ihr Mobilitätsverhalten geändert hat.
Also ich denke, dass es ein super Weg ist, einfach weil man für ein sehr teures Fahrrad wenig Geld investieren muss im Monat. Ich glaube, dass es eine sehr gute Idee ist.
Klimafreundlich unterwegs, Alternativen zum eigenen Auto. So heißt morgen das Thema im Marktplatz ab 10 nach 10 hier im Deutschlandfunk. Deutschland hat den Atomausstieg beschlossen. Woanders ist die Atomenergie aber weiter wichtig für die Energieversorgung. Deshalb braucht die Europäische Union nach wie vor viel Uran. Uranabbau, Atomausstieg und nukleares Wettrüsten, das sind Stichworte, die im ersten Uranatlas des Bundes für Umwelt- und Naturschutz eine Rolle spielen. Mitherausgeber sind die Nuclear Free Future Foundation und die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute Vormittag wurde der Uranatlas in Berlin vorgestellt. Daniela Siebert, was steht drin?
Der Uranatlas umfasst rund 50 Seiten und ist eine Art Faktensammlung für Atomkraftkritiker, voll mit Landkarten, Grafiken und Infotexten. Vor allem geht es um die Frage, wer wo Uran abbaut und nutzt. Die wichtigsten Fakten für Deutschland schon mal vorneweg laut Atlas. 7 Atomkraftwerke sind hier derzeit in Betrieb. Es gibt eine Urananreicherungsanlage in Gronau mit unbefristeter Genehmigung und eine Brennelementefabrik in Lingen, auch mit unbefristeter Genehmigung. Beide liefern Brennelemente an Atomkraftwerke in Belgien. Weltweit sieht die Situation so aus, dass in 31 Staaten dieser Erde Atomkraftwerke laufen zur Stromproduktion. Der Anteil am Strommix liegt bei 10%, Tendenz fallend. In der Europäischen Union sind laut Atlas 130 Atomkraftwerke in Betrieb. Neben solchen Fakten verfolgt der Atlas die Spur des Urans auch historisch und chronologisch. Und nach dieser Logik fallen die Probleme schon beim Uranabbau an. Dazu Horst Hamm von der Nuclear Free Future Foundation, Chefredakteur des Atlas.
Uran ist ein instabiles Element, das eine Halbwertszeit von fast 4,5 Milliarden Jahren hat. Wenn wir Uran abbauen, dann bleiben immer große Restmengen zurück. Und wir wissen aus allen Uranabbaugebieten der Welt, dass die Menschen, die dort arbeiten, die in der Umgebung leben, große gesundheitliche Schäden haben.
Kasachstan baut derzeit am meisten Uran ab, gefolgt von Kanada, den USA, Russland und Australien. Am anderen Ende seines langen Lebensweges bereitet Uran dann in Form von Atommüll wieder Sorgen. Nur in Finnland sei ein echtes Endlager in Bau, berichtet der Atlas und veranschlagt 350.000 Tonnen hochradioaktiven Atommüll, der eigentlich weltweit versorgt werden müsste. Eine Überschrift lautet Endlager Meer, mit Autor Torben Becker vom BUND.
Das ist ein Beispiel, wie unverantwortlich in der Vergangenheit mit dem Atommüll umgegangen wurde. Einfach weil es kein Lager gab, wurde im großen Umfang Atommüll ins Meer verkippt. Niemand weiß, in welchem Zustand dieser Müll ist und ob da irgendwann die Radioaktivität im größeren Umfang austreten wird. Also bislang gibt es auf der ganzen Erde kein Lager für den hochradioaktiven Atommüll. Und vor allen Dingen in den Ländern, die irrsinnig stark auf die Atomenergie gesetzt haben und es auch noch weiter tun, wie zum Beispiel Frankreich oder USA oder auch in Zukunft China, gibt es überhaupt keinen konkreten Plan, wo der Müll hin soll.
Ein wichtiges Anliegen ist den Autoren des Uranatlas, dass durch die Diskussion um den Klimawandel die Kernkraft als Stromquelle nicht wieder eine Renaissance erfährt. Atomenergie ist nicht die Antwort auf die Klimakrise, lautet eine ihrer Botschaften, schon allein, weil sie nicht zu dezentralen, flexiblen Lösungen passe. Historisch und aktuell spielen aber auch militärische Motive eine große Rolle für den Abbau und die Nutzung von Uran, betonen die Autoren. Eine Landkarte im Atlas zeigt beispielsweise, wo überall auf der Welt schon Atombomben getestet wurden. Tadjo Müller von der Rosa-Luxemburg-Stiftung gehört zu den Redakteuren vom Uranatlas und er ist total davon überzeugt, dass auch bei aktuellen Neubauten von Atomkraftwerken militärische Gründe entscheidend sind.
Wenn man sich die Wirtschaftlichkeit bei neuen Atomkraftwerken anschaut, da sieht man, dass die Investitionskosten bei solchen Atomkraftwerken völlig absurd hoch sind. Es gibt im Kern keine ökonomische Rationalität, die den Bau neuer Atomkraftwerke erklärt. Es gibt ein neues Wettrüsten in verschiedenen Teilen der Welt und da ist es wichtig, zumindest die USA wollen kleine, bunkerzerstörende Atomwaffen bauen und benutzen. Dafür braucht man natürlich einen aktiven Nuklearsektor. Und im Grunde ist das einer der zentralen Gründe, warum diese Renaissance der Atomenergie gepusht wird auf der globalen Ebene.
Zusammen mit dem Atlas präsentieren die drei Organisationen, die ihn vorlegen, auch eine repräsentative Umfrage unter 1.000 Personen. Demnach wollen 70% der Deutschen hierzulande keine Urananreicherung mehr haben und auch keine Brennelementeproduktion. Die Autoren des Atlas wollen vor allem auch ein weltweites Verbot von Atomwaffen und von Uranabbau. Damit zurück nach Köln.
Der BUND und andere haben den ersten Uranatlas vorgestellt. Danke an Daniela Siebert nach Berlin. Eine
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Eine Zugangsnummer für alles. Banken, Versicherungen, Musikportale oder den Telefonanbieter. Dann gehören aufwendige Neuregistrierungen, Passwortänderungen oder Sperren der Vergangenheit an. Telekom, Vodafone und Telefonica haben ein neues Login-Zugangsverfahren namens Mobile Connect entwickelt. Der Clou, es funktioniert mit der eigenen Handynummer. Susanne Lettenbauer berichtet.
Die eigene Handynummer kennt jeder, der ein Mobiltelefon häufiger nutzt. Die Anbieter des Login-Verfahrens Mobile Connect nutzen die eigene Handynummer nun als Universal-Login. Voraussetzung ist ein Mobilgerät, das SMS-Nachrichten empfangen kann, erklärt Sönke Peters, Projektleiter im Innovationsbereich bei Vodafone Deutschland.
Ganz entscheidend ist, dass immer das Handy eine zentrale Rolle spielt zur Authentifizierung. Der Prozess sieht wie folgt aus. Beispiel, Sie sind auf der Login-Seite eines Internetportals. Dort geben Sie Ihre Handynummer ein. Sie erhalten dann sofort eine SMS auf Ihr Handy. Sie müssen dann auf Ihrem Handy den Erhalt der SMS bestätigen.
Die Bestätigung erfolgt durch das Anklicken eines Links, der mit der SMS verschickt wurde, so Peters. Der Netzbetreiber authentifiziert durch die Aktivierung des Links seinen bei ihm registrierten Kunden und schaltet ihn für das besuchte Internetportal frei. Voraussetzung, das Portal muss an dem Login-Verfahren mit Handynummer überhaupt teilnehmen.
Wir senden dann verschlüsselt und sicher dem Portalbetreiber eine sogenannte pseudonymisierte Kundenreferenznummer, sodass der Portalbetreiber damit von uns die Bestätigung bekommt, dass sich der Kunde bei uns sauber authentifiziert hat.
Das vereinfachte Login-Verfahren per Handynummer ist bereits in mehreren Ländern bei unterschiedlichen Anbietern im Portfolio. Mobile Connect, das gemeinsame Login-Verfahren der drei großen deutschen, sonst konkurrierenden Telekom-Anbieter, will dem ein europäisches Konzept entgegensetzen, so der Projektleiter bei Vodafone, Peters.
Wir versprechen uns davon einen besseren Schutz unserer Kunden in erster Linie. Wir glauben, dass wir mit diesem Verfahren, mit Mobile Connect, es schaffen können, das unsichere Passwort in Kombination mit einer E-Mail-Adresse, was häufig genutzt wird, ablösen zu können.
Was jedoch, wenn man das Handy verliert, im Büro oder in der Wohnung liegen lässt, die eigene Handynummer kennen auch Verwandte, Bekannte oder Kollegen. Wichtigste Authentifizierung ist die SMS mit einem Link, der nur bei entsperrtem Handy angeklickt werden kann. Damit soll verhindert werden, dass Fremde eventuelle Push-Mitteilungen wie eine PIN oder ähnliches, die auch bei gesperrtem Handy sichtbar sind, lesen können. Genau da sehen aber Sicherheitsexperten wie Ronald Eikenberg vom Heise Verlag die Schwachstelle des Mobile Connect-Verfahrens.
Aus unserer Sicht sind wir erstmal überrascht, dass da noch SMS-Nachrichten zum Einsatz kommen, weil die ja erstmal per se relativ unsicher sind.
Außerdem gäbe es noch zu wenige Kooperationspartner, die Mobile Connect Login mit Handynummer auf ihren Portalen anbieten, gibt Sicherheitsexperte Eikenberg zu bedenken.
Es ist leider nicht so einfach, wie sie das alles bewerben, weil die Verbreitung eben sehr gering ist aktuell. Also die versuchen da im Prinzip in einen Markt einzutreten, der schon gut gesättigt ist, eben durch Facebook, durch Google und so weiter. Also ich persönlich rechne nicht damit, dass sich das in nächster Zeit nennenswert verbreiten wird.
Natürlich sei es bequem, sich keine Benutzernamen und Passwörter mehr merken zu müssen, gibt Eikenberg zu. Aber für deren Verwaltung könnte man lieber eher spezielle Passwort-Apps oder einen verschlüsselten USB-Stick am Schlüsselbund nutzen.
Das war der Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer. In den Informationen am Mittag hören Sie gleich ein Gespräch über den Hongkong-Aktivisten Wong, der jetzt in Berlin ist. Und damit geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.